Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit, Gesund, Ich. Ich bin Andrea Leipelt. Psychische Belastungen gehören heute zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Gleichzeitig fällt es vielen Unternehmen schwer, psychische Belastungen im Arbeitsalltag früh zu erkennen und angemessen damit umzugehen. Ein zentrales Instrument im Arbeitsschutz ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Doch was passiert eigentlich danach? Wie können Unternehmen mentale Gesundheit konkret stärken? Und welche Rolle können dabei sogenannte mentale Ersthelfer spielen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Stefanie Schöler, Psychologin und Expertin für mentale Gesundheit in Unternehmen. Hallo Stefanie, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wie geht es dir?
Mir geht's wunderbar, vielen Dank. Und dir?
Danke, mir geht's auch gut. Bisschen Stress am Montagmorgen, aber läuft.
Das hat manchmal der Wochenstart so an sich.
Genau. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern kurz vor und vielleicht auch, wie unsere Zusammenarbeit zustande gekommen ist.
Ja, sehr gerne. Schöne Grüße aus Berlin. Mein Name ist Dr. Stefanie Schöler. Ich bin von Haus aus Psychologin, bin in einem Schwerpunkt schon ganz lange in der Unterstützung von Unternehmen dabei, den Arbeitsplatz sicher und gesund zu gestalten, sowohl für die physische als auch für die psychische Gesundheit. Bin da im Bereich Arbeitsschutz mitunter unterwegs und ansonsten eben auch ja in der Ausbildung von mentalen Ersthelfenden, berate zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, mache Einzelcoaching mit Führungskräften und habe mir für dieses Jahr vorgenommen, 100.000 Menschen zu erreichen zu dem Thema mentale Gesundheit stärken. Warum 100.000? 100.000, das sind die Menschen, das ist die gleiche Anzahl an Menschen, die jedes Jahr einen Suizidversuch unternimmt. Mhm. Und dem möchte ich gemeinsam mit meiner Kollegin vom Arbeitsschutzuniversum, mit Heike Nordic-Ruf, etwas entgegensetzen. Und deswegen möchten wir 100.000 Menschen erreichen. Und in diesem Zusammenhang wurde ich auf deinen wunderbaren Podcast aufmerksam gemacht. Und du hattest gesagt, super Sache, unterstütze ich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Die 100.000 sind ein beeindruckendes Ziel und ich freue mich, dich dabei ein Stück unterstützen zu können. Da haben wir zumindest schon mal ein paar auf deiner Seite. Gut, fangen wir einfach an. Ein zentrales Instrument im Arbeitsschutz ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Seit 2013 ist sie ja ausdrücklich im Arbeitsschutzgesetz verankert. Das bedeutet, Arbeitgeber sind verpflichtet, auch psychische Belastungen bei der Arbeit systematisch zu beurteilen. Trotzdem sehen wir in der Praxis, auch jetzt, mehr als 10 Jahre später, dass dieses Instrument in vielen Unternehmen noch immer nicht vollständig umgesetzt wird und nur sehr oberflächlich stattfindet. Stefanie, du arbeitest viel mit Unternehmen zu diesem Thema. Warum tun sich noch immer viele Unternehmen so schwer mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung?
Ja, ich glaube, es liegt zum einen daran, dass es einfach schwerer greifbar ist, ne? Also offene Kabel, Stolperfallen, gefährliche Maschinen, das kennen wir mittlerweile. Gerade auch die Sicherheitsfachkräfte sind dazu exzellent ausgebildet, machen einen super Job, verhindern dadurch jedes Jahr sehr, sehr viele Arbeitsunfälle, wohingegen die psychischen Belastungen einfach schwerer greifbar sind, schwerer sichtbar sind. Es ist auch nicht ganz so einfach. Es sind komplexe Ursachen häufig. Es braucht auch an der Stelle eben nicht nur eine Person. Gut, die braucht es eigentlich bei der Gefährdungsbeurteilung ja auch nicht nur eine Person, aber ich erlebe es das gerade in kleineren Unternehmen, dass eben doch leider oft an die Sicherheitsfachkraft ausgelagert wird, die dann eben mit einer Excel-Tabelle oder einer entsprechenden App die Gefährdungsbeurteilung macht. Und das funktioniert so eben für die Psyche nicht. Ich erlebe auch das, dass es gemacht wird, aber ich muss im Prinzip immer die Mitarbeitenden einbeziehen. Ich brauche einen Dialog, ich brauche ein etwas umfangreicheres Verfahren, anonymisierte Fragebögen, Workshops und so weiter sind da meistens der Goldstandard. Und das scheuen sich manche Sicherheitsfachkräfte, die sind aber gleichzeitig die Treiber im Arbeitsschutz, die sind dafür auch nicht immer ausgebildet und es ist auch völlig klar, dass sie das nicht alles alleine können, das ist gar nicht ihr Fachbereich und insofern profitieren die davon, wenn sie Psychologen und Arbeitsmediziner an der Stelle mit ins Boot holen und gleichzeitig sind die aber, wie gesagt, die Treiber. Und wenn die aber denken, ach, das kann ich nicht so richtig, weiß nicht so genau, wo ich da ansetzen soll, dann fällt das eben leider auch öfter mal etwas hinten runter, vor allen Dingen, weil es auch sowohl kulturell als auch organisatorisch gar nicht so einfach ist, umzusetzen und man natürlich als allererstes immer die Rückendeckung von der Führungsebene braucht. Und die sehen leider auch die Notwendigkeit noch nicht immer, obwohl, wenn man auf die Zahlen gucken würde, würden wir sehen, Arbeitsunfähigkeitstage sind Platz 2 oder 3, je nachdem, welchen Krankenkassenbericht man sich anguckt, Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das heißt, es ist ein nennenswerter Faktor, auch wirtschaftlich. Natürlich kommen die nicht immer nur aus dem Arbeitskontext, aber Arbeit spielt eine große Rolle. Und das Spannende finde ich immer, Arbeit spielt eine große Rolle sowohl als Schutzfaktor, also Struktur, soziale Kontakte, Anerkennung, total wichtig für die Psyche. Merkt man immer, ne, wenn man mit Arbeitslosen arbeitet, was das auch für die Psyche bedeutet, keine Arbeit zu haben.
Ja.
Und diesen Schutzfaktor besser zu nutzen und gleichzeitig die Belastung zu reduzieren, das könnte man sehr gut, wenn man die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung richtig umsetzen würde. Und ich glaube, an vielen Stellen ist es einfach, ja, dass andere Sachen sich da stärker in den Vordergrund drängen.
Ja, aus arbeitsmedizinischer Sicht sehe ich das genauso. Zwar wird manchmal noch eine Analyse durchgeführt, aber hinterher ist unklar, welche Maßnahmen dann sinnvoll sind. Ja, also man weiß nicht, wie soll das Ganze umgesetzt werden. Welche typischen psychischen Belastungen begegnen dir denn dann am häufigsten so in Unternehmen?
Das sind vermutlich so die Klassiker, die dir da auch begegnen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das ist ein hoher Arbeitsdruck, das sind dass die Pausen wegfallen. Das ist aber auch Digitalisierung und zunehmende KI, also auch eine mitunter eine Überforderung durch schneller, durch komplexere Arbeit, wenn wir so an den Produktionsbereich denken. Aber es ist auch, wenn wir vielleicht eher so an Menschen im Büro denken, es sind häufige Unterbrechungen. Für alle sind es oft unklare Zuständigkeiten. Wen rufe ich eigentlich in der Nachtschicht an, wenn irgendwas ist? Wer ist eigentlich zuständig für dieses Projekt? Es ist leider oft auch schlechte Kommunikation. Ich sitze zwar in wahnsinnig vielen Meetings, in manchen habe ich aber gar nichts dazu beizutragen. Und auf der anderen Seite kommen dann aber wichtige Informationen bei mir auch trotzdem nicht an. Grundsätzlich ein ganz wichtiger Faktor sind immer die Führungskräfte oder die Führungsstile, dass viele Führungskräfte gerade in den unteren Ebenen auch gar nicht dafür ausgebildet sind. Und das merkt man dann eben, das merkt man auch am Feedback der Mitarbeitenden. Ein Punkt in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist ja soziale Beziehungen. Und da erlebe ich immer wieder, dass die sozialen Beziehungen zu den Kollegen eher als stärkend, unterstützend wahrgenommen werden und die zu den Führungskräften immer als etwas herausfordernd.
Das sehe ich ganz genauso. Also das kann ich 1:1 unterschreiben. Wenn die Belastungen erkannt werden, was passiert danach in der Praxis? Zu wenig oder gar nicht?
Ja, also zum einen ist es eben dadurch, dass es diese Bereiche sind, die oft, das sind so die weicheren Faktoren und das lässt sich halt schwerer sofort umsetzen, dann bräuchte es einen konkreteren Maßnahmenplan, der vielleicht auch über eine längere Zeit geht, also zu überlegen, wie können wir unsere Führungskräfte in besserer Führung schulen, wie können wir neue Führungskräfte auch da gleich mit einbinden. Deswegen, ja, tut man sich dann manchmal so ein bisschen schwer. Also, wir könnten mal noch so einen Obstkorb oder so einen Yogakurs, wäre auch noch eine gute Sache. Mhm. Auch nicht verkehrt, das ist immer gerne genommen, freuen sich die Leute drüber. Und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind leider nicht so gut nachgewiesen. Es ist oft wirklich dieses, dass man sich in einem Steuerungskreis mit Menschen, mit Prokura zusammensetzt, am Ende einer Analyse von der GP-Psyche und wirklich guckt, was sind unsere Prioritäten, wer ist dafür zuständig, bis wann und dann wirklich eine konkrete Maßnahmenplanung an der Stelle auch macht und dann aber auch eine Wirksamkeitskontrolle gleich mit einpreisen. Deswegen würde ich immer, wenn ich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung mache, natürlich nicht nach der Erhebung enden, sondern wirklich auch mindestens auf jeden Fall noch die Maßnahmenworkshops und dann noch einen Umsetzungsworkshop unbedingt die Führungsriege mit reinbringen und dann unbedingt auch festlegen, wo wollen wir die Wirksamkeit überprüfen, damit das Ganze auch wirklich was gebracht hat.
Ja, also es fängt mit der Führung an. Und dann, ich hatte mal einen Podcast-Gast, der sagte, es ist wie eine Treppe, man muss von oben nach unten fegen, damit auch unten was ankommt. Ich sehe auch häufig, dass Beschäftigte erst Späthilfe suchen, wenn es um mentale Gesundheit geht. Oft erst dann, wenn die Belastung schon sehr weit fortgeschritten ist. Woran merkt man eigentlich früh, dass Mitarbeitende psychisch belastet sind, lange bevor sie krank werden?
Also spannenderweise gilt das für, das gilt jetzt, was ich sage, gilt nicht nur für Mitarbeiter, es gilt auch für Führungskräfte gleichermaßen, weil jetzt klingt es ja so ein bisschen so, die Führungskräfte müssten alles machen. Tatsächlich sind gerade die in den Sandwich-Positionen ja auch sehr belastet. Und haben oft ja auch, ne, also viele Menschen haben ja so ein Arbeitsethos, so sich nichts anmerken zu lassen und da wirklich auch Leistung zu bringen. Und wenn sie merken, es geht ihnen psychisch nicht so gut, dass sie oft denken, okay, das kann ich mir jetzt nicht anmerken lassen, das würde wie eine Schwäche rüberkommen. Gerade im Produktionsbereich, gerade da, wo auch viele Männer arbeiten, ist leider, herrscht das schon immer noch vor. Gleichzeitig gibt es natürlich eine starke Stigmatisierung. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, Leute, ich habe übrigens eine Depression, kann ich nicht immer sicher sein, dass A, meine Mitarbeitenden oder Führungskräfte wirklich wissen, was das bedeutet. Wir wirklich wissen, das ist eine anerkannte psychische Erkrankung. Es ist keine Charakterschwäche. Es hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es ist einfach wirklich eine Krankheit. Und in diesem Sinne braucht es natürlich dann Leute in der Umgebung, die auch aufmerksam sind. Und das kann bedeuten, dass sich Menschen verändern. Ja? Also wenn ich mit jemandem jeden Tag zusammenarbeite, habe ich eine total gute Chance zu merken, okay, der zieht sich zurück, kommt nicht mehr mit zu Pausen, lacht weniger, erzählt mir oft, dass er nicht gut geschlafen hat, erzählt mir, dass er mehr trinkt, erzählt mir, dass ihm nichts mehr Spaß macht. Oder ist auch dauerhaft unkonzentriert. Kann aber auch gerade bei Männern sein, ist irgendwie reizbarer bis hin zu aggressiv. Das sind alles so Dinge, die erstmal mir zeigen, okay, jemandem geht's gerade nicht gut, jemandem geht's gerade auch psychisch nicht gut. Und von da aus kann ich natürlich dann immer mal gucken, ne? Kann ich ins Gespräch gehen und meine Unterstützung anbieten? Fühle ich mich dazu in der Lage? Oder ducke ich mich lieber weg und denke, das wird schon wieder 3 Wochen und dann hat er Urlaub und dann wird das schon wieder.
Genau, so, da sind also auch die Kollegen und Kolleginnen mit aufgerufen, auch vielleicht in Kommunikation zu treten, nach dem Motto, hör mal, geht's dir nicht gut heute? Das wäre ja dann schon mal ein guter Faktor, dass man dementsprechend wieder über das Thema Kommunikation, die haben ja meistens, vielleicht sind sie befreundet noch im Freizeitbereich, eher Kontakt, als wenn eine Führungskraft von oben mal eben runterredet nach dem Motto, oh, hör mal, was ist denn mit dir los? Da wird das ja gleich negativ behaftet, wenn die Führungskraft sowas sagt. Da sind die Kollegen dann vielleicht eher im Boot. Viele sprechen ja auch im Job nur ungern über psychische Belastungen. Woran liegt das deiner Erfahrung nach? Allein nur, damit man nicht negativ stigmatisiert wird?
Na, ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt. Und wir sprechen immer davon, ja auch im Arbeitsschutz, ne, von der Frage nach der psychologischen Sicherheit. Also nach der Frage, wie sehr traue ich mich, authentisch zu sein, echt zu sein, und Dinge, die nicht ganz konform sind vielleicht mit dem, was sozusagen die allgemeine Meinung ist. Und die allgemeine Meinung, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, ist eben, sowas hat man nicht. Männer kriegen keine Depression. Männer, das ist ja. So. Inwiefern kann ich sowas sagen? Das merken wir auch, zum Beispiel, wenn es um das Melden von Beinahunfällen geht. Auch da spielt die psychologische Sicherheit eine total große Rolle. Und wenn ich merke, ich erzähle jemandem, hey, ich habe da was falsch gemacht und gerade auch da die Führungskräfte wieder, kommt dann wieder eine wichtige Rolle zu, der reagiert cool und sagt, hey, okay, lass uns gemeinsam gucken, wie das passieren konnte, lass uns gemeinsam gucken, was wir anders machen, danke, dass du es erzählt hast, dann muss das anderen nicht passieren. Oder ob der sagt, wie kannst du nur so blöd sein, jetzt ganz im Ernst, habe ich euch doch zu unterwiesen? Ja, also das ist eine Frage der psychologischen Sicherheit und die spielt auch eine Rolle, wenn es über psychische Belastungen, um psychische Belastungen geht. Und da ist gerade auch wieder, wie gesagt, Kommunikation, wie kann man denn so einen Boden bereiten, wie kann man das denn erhöhen, diese psychologische Sicherheit, dann würde das bedeuten, auch gerade da wieder gerade Führungskräfte, aber natürlich auch andere Mitarbeitende, indem ich auch über meine eigenen Belastungen spreche, indem ich auch mal sage, hey Leute, ich habe heute gerade, mein Wochenende war super schwierig, ich habe zum Beispiel eine pflegebedürftige Mutter, Alzheimer, ich musste mich kümmern, ich habe heute irgendwie, ich bin gar nicht so richtig bei der Sache. Nur, dass ihr es wisst, ihr müsst nichts anders machen, aber nur, dass ihr es wisst, ich bin heute vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Und damit muss ich selber gar keine Schwäche zeigen, weil selbstverständlich ist das belastend, ne, wenn ich zum Beispiel Angehörige pflegen muss. Gleichzeitig mache ich aber einen Raum auf, dass Menschen zu mir kommen können und sagen, Mensch, ich habe eine ähnliche Situation, das geht mir, ging mir auch so. Ja? Und dann haben wir, sind wir auf einer menschlichen Ebene verbunden und haben viel besseres Gefühl für den anderen und dafür, ob wir sicher sind, sowas zu sagen. Und das macht gerade viel aus, wenn auch Führungskräfte in überschaubaren Dosen, damit ist nicht gemeint, dass eine Führungskraft jetzt jeden Morgen hinkommt und sagt, Leute, ich bin völlig überfordert, ich schaffe hier gar nichts. Nein, es ist schon klar, dass eine Führungskraft auch eine Aufgabe hat und dazu auch eine gewisse Leitungsfunktion und Stärke gehört, aber eben auch diese Grenzen aufzuzeigen und auch mal zu sagen, hey, da hatte ich eine Herausforderung oder ein Problem, da habe ich mir auch Hilfe gesucht. Ja, also auch vielleicht zu sagen, hey, wir haben super Coaches hier übrigens im Unternehmen, wenn ihr mal was habt. Ich war da neulich, kann ich nur empfehlen. Ja, also das ist einfach sehr, sehr stark. Und wenn das nicht stattfindet, sondern wenn eben da so ein Deckel drauf gemacht wird, da keine Offenheit von der Führungskraft ist, keine Offenheit von den Mitarbeitenden. Wenn ich erlebt habe, dass irgendjemand gekündigt wurde oder nicht gut mit dem umgegangen wurde, nachdem er eben vielleicht mal psychisch nicht auf der Höhe war, dann ist das natürlich das Gegenteil und dann sprechen Menschen nicht so gerne darüber. Also das wäre so gleich, vielleicht auch gleich noch so ein bisschen, was kann man dagegen machen. Ne?
Also zusammenfassend, das Umfeld im Unternehmen spielt eine wichtige Rolle. Und genau hier kommt ja auch ein Ansatz ins Spiel, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, die mentalen Ersthelfer im Unternehmen. Ich sehe das auch in meiner arbeitsmedizinischen Praxis. Ich betreue aktuell 2 Unternehmen, die bereits mentale Ersthelfer ausgebildet haben. Ein weiteres plant gerade, dieses Konzept einzuführen. Deshalb finde ich das Ganze auch sehr spannend. Du bildest selbst mentale Ersthelfer aus. Was genau steckt hinter dem Konzept?
Ja, die Idee von der mentalen Ersthilfe ist, dass wir haben ja die regulären Ersthelfen, die sind ja auch gesetzlich verankert. Jedes Unternehmen hat die. Auch die Sicherheitsbeauftragten, da ist auch klar, wie viel brauche ich, ne? So der Schlüssel je nach Branche und so weiter und so fort, kann ich alles nachgucken, aber das ist rechtlich verankert. Und die Idee ist einfach, okay, ich habe hier jemanden, der ist vielleicht gerade ohnmächtig geworden oder der blutet und dann habe ich einen Ersthelfer, der kann kleine erste Dinge machen, der kann vielleicht einen Druckverband machen, eine stabile Seitenlage und dann vermittelt er weiter an professionelle Hilfe. Dann geht er zum Betriebsarzt oder ruft eben den Notarzt. Und die gleiche Idee haben wir hier für den mentalen Ersthelfenden, weil wir einfach wissen, dass zum Beispiel sehr viel Suizide passieren, die eigentlich hätten verhindert werden können, wenn Menschen Hilfe gefunden hätten. Jetzt wissen wir mal gleichzeitig, die hängen oft mit Depressionen zusammen. Mhm. Ein Hauptmerkmal der Depression ist, dass ich antriebslos bin und dass mir schwerfällt, Dinge anzugehen. Also zum Beispiel einen Therapieplatz oder Hilfe zu suchen. Und da kommt der mentale Ersthelfende ins Spiel, dass er nämlich beobachtet, was passiert in meinem Umfeld, dass er zusätzliche Informationen auch hat, also ein bisschen mehr weiß als vielleicht alle anderen Kollegen und dann eben aktiv wird und proaktiv wird. Also auf jemanden zugeht und sagt, hey, mir ist aufgefallen, du hast dich verändert oder ich nehme wahr, dass du Verhalten beschreiben und dann eben auch gucken, braucht die Person Hilfe, kann ich ihr helfen, professionelle Hilfe zu finden. Das ist die Idee dahinter. Es ist die Idee, eine frühzeitige Ansprache, weil lustigerweise merken wir es manchmal selber gar nicht. Wir merken gar nicht, dass wir gereizt sind und irgendwie leicht aggressiv sind. Manchmal merkt unser Umfeld das sogar früher als wir. Und wenn so ein mentaler Ersthelfender die Person dann anspricht und der wirklich sich auch öffnet, weil der mentale Ersthelfende eben gut ausgebildet ist in der Kommunikation, weiß, wie er empathisch mit jemandem sprechen kann, dann kann es eben sein, dass der dann sagt, ja Mensch, ich habe so lebensmüde Gedanken und ich finde es selber ganz gruselig. Und dann sagt der mentale Ersthelfer halt nicht, ja, okay, kann ich jetzt auch nichts machen oder du wirst dir doch nicht einfach was antun oder du hast doch alles, deine Family und so, sondern geht her und sagt, das klingt belastend. Wie oft hast du die Gedanken? Hast du schon konkret darüber nachgedacht? Guckt, wie akut ist es? Muss ich jetzt sofort einen Notarzt rufen oder ist es eher so ein Gedanken, der einfach zeigt, ich bin gerade in einer Krise. Und dann herzugehen, zu sagen, wo können wir denn gemeinsam für dich jetzt Hilfe und Unterstützung suchen? Mhm. Und damit könnten wir, wenn es jetzt zum Beispiel an die 10.000 Suizide gibt, wir haben 100.000 Suizidversuche, 10.000 Menschen sterben durch Suizide. Es sind auch da überwiegend Männer, also 3/4 der Menschen, die durch Suizide sterben, sind Männer, weil die sich eben noch schwerer tun, Hilfe zu suchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass auch Männer darin ausgebildet sind, andere Männer anzusprechen. Und ich fand von Thorsten Sträter, dem deutschen Comedian, der ja auch Depressionen hat und damit auch nach draußen geht, gibt es auch so ein schönes Video, wo er sagt, ja, ich habe im Prinzip hat mich mein Barkeeper gerettet. Der hat nämlich gesagt, also du hängst hier so rum, das wird nichts, also ich gehe erst mit dir ins Kino, wenn du dir eine Therapie gesucht hast. Ja. Und dann und Thorsten Sträter sagt dann so diesen schönen Satz, ohne einen anderen Menschen geht es nicht. Also du brauchst an vielen Stellen KI hin oder her, ist es gut, jemanden zu haben, der dich vor allen Dingen auch proaktiv anspricht. Genau. Und das ist vielleicht so das, vielleicht so das Wichtigste an diesem Konzept, neben natürlich Psychoedukation, also auch Stigma abzubauen, darüber, dass einfach mehr Menschen Bescheid wissen über psychische Erkrankungen.
Wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Läuft die online oder in Präsenz? Und wie kann ich mir das vorstellen?
Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Bei uns ist es wir haben einerseits einen offenen Kurs, der ist dann dreimal online in der Gruppe plus nochmal eine Lernplattform, wo man sich auch nochmal zusätzlich informieren kann und sich auch vorbereitet auf die Treffen. In den Treffen schauen wir dann, dass wir vor allen Dingen üben, Dinge selber erleben, um einfach besser nachvollziehen zu können, oh, wie ist es vielleicht, wenn man so eine psychische Erkrankung hat, um in den Austausch zu kommen und um vor allen Dingen auch zu üben, was mache ich denn und wie spreche ich das denn jetzt dann wirklich an? Mhm. Ja? Weil das ist echt oft für viele die größte Hürde. Und grundsätzlich geht es inhaltlich, und das ist bei den meisten Anbietern so, um die drei großen psychischen Erkrankungen, die wir in Deutschland haben. Das sind Depressionen, Angsterkrankungen und Sucht. Das ist so meistens das Hauptthema. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch andere Themen, die vertieft werden können. Und das ist aber so das Grundgerüst bei uns. Und alternativ machen wir das aber auch vor Ort für Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, wir haben mindestens 12 Leute, die wir ausbilden wollen, wir hätten das gerne vor Ort, dann fahren wir auch dahin und machen das vor Ort. Mhm. Es hat beides ja. Vor- und Nachteile. Was uns an der Stelle immer wichtig ist, ist, dass es auch eine Form von Nachbetreuung, Nachversorgung sozusagen gibt. Also, dass die Menschen nicht mit dieser 12-stündigen Ausbildung alleine gelassen werden, sondern dass es irgendwie auch klar ist, wie wird das ins Unternehmen eingebettet und vor allen Dingen, wie werden die nachher betreut. Wir bieten so Lunch-Meetings an, wo wir einfach nochmal Themen auffrischen und Fälle besprechen. Und einfach mit dieser Idee, weißt du machst das jetzt heute und dann hast du aber den ersten Fall hast du erst in 4 Monaten und dann hast du vielleicht manches doch auch schon wieder vergessen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man da noch in Kontakt auch mit anderen mentalen Ersthelfenden und eben auch Profis ist.
Genau, die Frage ist natürlich, was dürfen mentale Ersthelfer überhaupt tun und wo sind die Grenzen? Denn im Endeffekt sollen sie ja keine therapeutische Rolle übernehmen und sie müssen ja auch auf sich selbst achten, nicht, dass sie sich selbst überlasten und dann in diese Rolle, außerhalb der Rolle dann krank werden.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Was sie dürfen, ist natürlich, sie dürfen ansprechen, sie dürfen nachfragen, sie dürfen weitervermitteln, sie dürfen ihre Hilfe anbieten. Sie machen natürlich keine Therapie, ist auch klar, wenn ich nach so einer, es geht genauso, ich bin ja auch kein Arzt, wenn ich Ersthelfer bin. Das ist irgendwie relativ logisch, das erscheint jedem klar. Ja. In dem psychologischen Bereich ist es manchmal vielleicht nicht ganz so klar. Wichtig ist, wenn ich es im Unternehmen einführe, dass ich gucke, dass sie trotzdem eine Verschwiegenheitspflicht haben, dass klar ist, wenn ich dem was erzähle, dem mentalen Ersthelfenden, das wird dann an der Stelle nicht weitergetragen, nicht weitergeplaudert. Aber der hat halt einfach vielleicht nochmal eine Idee, mit wem ich sprechen könnte. Der weiß vielleicht einfach, wie ich schneller an einen Therapieplatz komme. Der kennt vielleicht einfach, was bei uns im Unternehmen schon so alles angeboten wird. Kennt vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe, weil es gibt ja ganz viele Angebote. Selbst wenn man immer hört, ja, es dauert so lange, bis man einen Therapieplatz findet. Das stimmt und das ist schade. Und gleichzeitig gibt es auch von den Krankenkassen Angebote. Es gibt digitale Anwendungen. Man sollte sich da nicht zu sehr nur auf die Therapie versteifen als das einzig Wahre, weil es auch an anderer Stelle Hilfe gibt. Und je früher man anfängt, desto besser ist das an der Stelle. Insofern ist natürlich eine klare Grenze, wo ein mentaler Ersthelfer anfangen würde zu therapieren oder jemandem vorschreiben, was er zu tun hat, oder mit den Informationen an eine Führungskraft oder an eine Personalabteilung ranzutreten. Das ist selbstverständlich absolut tabu. Einzige Ausnahme, würde ich immer sagen, ist das Thema mit Suizid. Da kann ich auch nie jemandem, der mir das erzählt, eine Zusage machen, dass ich darüber mit niemandem rede, weil ich dann, ne, da es kann Leib und Leben in Gefahr sein, da muss ich einfach aufpassen, was ich für Zusagen mache. Und an der Stelle muss man wirklich nochmal genau gucken. Gleichzeitig ist uns immer wichtig, die Selbstfürsorge, weil man sagt ja so schön, wenn man im Flieger sitzt und es gibt einen Absturz oder plötzlich ein Druckverlust in der Kabine, dann fallen die Sauerstoffmasken rum, was runter, was soll man machen? Man soll sich erst selber eine aufsetzen, bevor man anderen hilft. Ja, das finde ich immer so ein schönes Bild, weil im Prinzip ist es hier genauso. Wenn ich psychisch, mental, sonst wie gerade nicht gut drauf bin oder mich selber überfordere, dann kann ich auch nicht wirklich jemand anders gut helfen. Und deswegen ist unser Ansatz an der Stelle auch, und das ist auch Teil der Ausbildung, wirklich zu gucken, was kann ich auch für mich tun, wo sind meine Grenzen, wie kann ich mich selber stärken, damit ich dann auch gut andere unterstützen kann.
Merkst du, wenn jetzt mentale Ersthelfer im Unternehmen sind, dass sich der Umgang im Unternehmen miteinander verändert oder vielleicht sogar die Unternehmenskultur?
Ja, durchaus. Also wenn das als Projekt ernsthaft angelegt ist, wenn auch mehrere Ersthelfende ausgebildet werden, wenn das immer wieder eingebunden wird, auch in andere, in Gesundheitstage, in Unterweisungen, in Informationen rund um die Gesundheit, da immer wieder auch darauf hingewiesen wird, auch kleine Informationshäppchen geteilt werden zum Thema mentale Gesundheit. So, also wenn es so konzeptionell ganzheitlicher gedacht wird, dann ja, passiert es auf jeden Fall auch, dass mehr Leute auf die mentalen Ersthelfenden zukommen, dass das immer mehr mitgedacht wird und dass es auch so peu à peu einen Shift geben kann hin zu weniger Stigmatisierung und mehr Offenheit mit dem Thema. Es ist natürlich kein Selbstläufer, das passiert nicht von alleine oder geht jetzt von heute auf morgen, sondern es braucht dann eben, und das finden wir auch nochmal wichtig bei den mentalen Ersthelfer, gerade im betrieblichen Kontext, nicht nur zu gucken, was tue ich denn in der akuten Situation, sondern auch, wo kann ich in der Prävention wirksam werden? Also was kann ich machen, um dieses Thema einfach mehr publik zu machen und immer mal wieder aufs Tableau zu bringen, um ja auch eine Desensibilisierung vielleicht mit zu unterstützen.
Hast du mal so ein Beispiel, wo so ein mentaler Ersthelfer wirklich etwas bewirken konnte?
Ja, wir haben ein größeres Unternehmen, wo mehrere mentale Ersthelfende bei uns schon ausgebildet wurden, kommen aus dem Bereich der Unternehmensverwaltung und die hatten auch schon mehrere Fälle, wo Mitarbeitende in psychischen Krisen waren und dann durch die mentalen Ersthelfenden unterstützt wurden. In einem anderen Produktionsbetrieb, da ist auch einer von, also die haben auch mehrere mentale Ersthelfenden, aber eins ist auch ein Mann aus der Produktion, was halt nicht so häufig vorkommt. Deswegen hebe ich das so heraus und der konnte sogar durch seine Gespräche sehr wahrscheinlich einen Suizid verhindern. Also der hatte Menschen mit Suizidgedanken und unter anderem durch die Unterstützung mit den mentalen Ersthelfenden konnte dieser Suizid verhindert werden. Also ja, da verändern sich Dinge, da
Das
passieren
ist auch für
Sachen.
den mentalen Ersthelfer dann ja ein Erfolg, den er sich ja dann auch auf die Fahne schreiben kann und der ihn dann natürlich auch beflügelt, weiter in dem Unternehmen dementsprechend einzuwirken.
Ja,
Ja,
absolut.
was haben wir heute gelernt? Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz beginnt nicht erst, wenn Menschen krank werden. Sie beginnt schon viel früher bei guten Arbeitsbedingungen, bei einer offenen Unternehmenskultur und bei Menschen, die aufmerksam füreinander da sind. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wenn ein Unternehmen heute sagt, wir möchten mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden stärker in den Blick nehmen. Womit sollte es beginnen?
Ich würde immer sagen, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist ein guter Ausgangspunkt. Es schadet nicht, parallel dazu schon mal mentale Ersthelfende auszubilden, auch wenn es nicht verpflichtend ist, ist es trotzdem hilfreich und wird immer mehr. Also an der Stelle kann man auf jeden Fall ansetzen und ansonsten gerne über die Analyse, damit man wirklich auch an der richtigen Stelle ansetzt. Und ja, ich hoffe, dass ich hier und heute ein paar Menschen auch erreichen konnte. Da vielleicht noch sagen, wenn noch jemand einen Podcast hat, einen Gesundheitstag, eine Online-Konferenz oder irgendetwas, wo ich oder wir über mentale Gesundheit sprechen und aufklären dürften, würde mir das sehr helfen, die 100.000 zu erreichen. Ihr könntet einfach eine E-Mail an info@arbeitsschutz-universum.de schreiben oder mich auf LinkedIn kontaktieren. Das wäre großartig.
Ich werde einfach deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, damit auch alle danach schauen können. Vielleicht schickst du mir die hinterher auch noch mal kurz zu, dann kann ich die explizit noch mal erwähnen. Du hast natürlich jetzt auch schon ein schönes Abschlussstatement gegeben. Deshalb, liebe Stefanie, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Ziel, in diesem Jahr 100.000 Menschen für die mentale Gesundheit zu sensibilisieren. Ich denke, mit dieser Podcast-Folge haben wir dafür schon mal einen ersten kleinen Beitrag geleistet. Danke, dass du heute bei Arbeit, Gesund, Ich zu Gast warst. Und an alle Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast Arbeit, Gesund, Ich. Und teilt diese Folge mit Menschen, für die dieses Thema ebenfalls wichtig sein könnte. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, gesund arbeiten heißt besser leben. Tschüss.
Tschüss.